Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, mit mir eure Bibel im Buch Hiob aufzuschlagen, Kapitel 32. Das Buch Hiob, Kapitel 32. Gebt mir noch eine kurze Zeit, bevor wir uns wieder diesem Buch zuwenden, meinen Herrn Jesus Christus zum Segen zu bitten. Wer darf, möchte, kann gerne aufstehen. Wer sitzen bleiben möchte, sei es ihm frei. Herr Jesus Christus, um deine Weisheit will ich bitten, um deine Vollmacht und deine Freimut will ich bitten. Du weißt, wie sehr und wie intensiv ich mit dieser Predigt und mit dem Inhalt dieses Wortes gerungen habe und mit welcher großen Furcht und Zittern ich diese Predigt halte im Wissen, Herr, dass ich nichts Falsches sagen möchte und dich verkündigen und deinen Willen offenbaren möchte. So bin ich so sehr auf dich darauf angewiesen und so bitte ich dich, halte mich durch deinen Geist nah bei dir und gib Klarheit, Freimut, aber wehre da, wo es Menschengedanken sind, fleischlich sind und nicht in deinem Sinne, nicht im Geist, so mit diesem Anliegen, mit diesem Herzen bitte ich dich um den Segen für die Verkündigung, um den Segen für diese Predigt, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, mit dem Kapitel 32 bis 37 haben wir hier im Buch Hiob die Reden eines jungen Mannes, der Elihu heißt. Dieser junge Mann steht im Gegensatz zu den drei Freunden Hiobs, die die alte Weisheit repräsentieren. Und diese alte Weisheit hat versucht, Hiob seine Fragen zu beantworten, bezüglich eigentlich die eine Frage, warum leidet ein Gerechter? Warum erlebt er so viel Leid? Und sie haben sich da sehr darin bemüht und vorausgabt, Hiob diese Antwort zu geben. Und die alte Weisheit hat versagt. Sie hatte keine Antwort und konnte eben ihm diese Fragen, dieses Ringen nicht beantworten. Im Gegensatz zu dieser alten Weisheit repräsentiert Elihu die junge Weisheit. Wir können auch sagen, die neue Weisheit, wenn die alte in Bezug zur neuen Weisheit. Und auch er versucht sich an einer Antwort. Und er versucht hier die Antwort Hiob zu geben, warum leidet einer, der von sich überzeugt ist, er ist gerecht. Wie kann Leid dann erklärt werden? Es gibt insgesamt vier Reden, die Elihu hier hält und die er ohne Unterbrechung hält. Dazwischen argumentiert nicht mehr Hiob, Hiob schweigt jetzt, Hiob redet nicht, er wird erst dann reden, nachdem Gott geredet hat. Aber hier schweigt er und so kann Hiob vier Reden hintereinander halten und er steigert sich und steigert sich. Und es gibt eine gewisse Einleitung innerhalb dieser Kapitel 32 bis 37, beziehungsweise wir haben eine natürliche Gliederung innerhalb dieses Textes, wie wir diese vier Reden identifizieren und einteilen können. Jedes Mal, wenn dann die Formulierung auftaucht und Elihu hob an und sagte, dann wissen wir, okay, es beginnt ein neuer Abschnitt, es beginnt eine neue Rede. Ich zeige euch das nur in euren Bibeln, damit ihr das mitverfolgen könnt und vielleicht für euch das selbst die Einteilung prüfen könnt. Die erste Rede finden wir in Kapitel 32 ab Vers 6. Da findet sich diese Formulierung und Elihu, der Sohn des Barachel, des Buschita, hob an und sagte. Und ab hier beginnt die Rede. Das ist die erste Rede. Die zweite Rede findet ihr in Kapitel 34, Vers 1. Dort findet sich ebenfalls die Formulierung und Elihu, sein Nachname und Herkunft wird nicht mehr genannt, und Elihu erhob seine Stimme und sagte, das ist die zweite Rede. Die dritte Rede findet ihr im nächsten Kapitel, Kapitel 35, Vers 1, auch dort heißt es, und Elihu hob seine Stimme ab und sagte. Es ist offensichtlich, dass hier ab jetzt seine Rede wiedergegeben wird. Und die letzte Rede, die vierte Rede, findet ihr in Kapitel 36. Auch da heißt es, und Elihu fuhr fort und sagte. Es ist offensichtlich, dass wir hier mit diesen Marker, die uns die Schrift gibt, eben diese vier Reden Elihus haben und die eine natürliche Gliederung, eine natürliche Einteilung. Die ersten drei Reden, Kapitel 32, Kapitel 34 und 35, sind vorwiegend Hiob gewidmet. Und zwar geht es darum, dass hier Elihu eine Anklage bzw. eine Verurteilung Hiobs vorbringt. Er argumentiert und zeigt auf, dass Hiob eben nicht recht hat und dass Hiob nicht recht geredet hat, dass Hiob keine Erkenntnis hat und verurteilt Hiob in drei Reden. Also drei Reden, die Hiob verurteilen. Das ist, dann dem folgt die vierte Rede, das ist dann in Kapitel 36. Und in dieser letzten Rede ist der Schwerpunkt darauf, dass Elihu eine Art Schlussplädoyer, sagt man das so? Ja? Das ist so vor Gericht, wenn der Anwalt am Ende so seine Rede oder seine Argumentation zusammenfasst und alles auf den Punkt zu bringen und sagt, aus diesem Grund entweder verurteilen oder nicht verurteilen. Das ist ein Schlussplädoyer, das wir in Kapitel 36 haben. Und in dieser Schlussrede geht es Elihu darum, Gott zu rechtfertigen. In den ersten drei Reden geht es darum, Hiob zu verurteilen. In der letzten Rede geht es darum, Gott zu rechtfertigen. So, das ist der Aufbau dieser Reden, die wir hier in diesem Abschnitt haben. Eine Art Zusammenfassung haben wir am Ende, was Elihu eigentlich zu sagen hat. Und die Frage, die sich mir nach wie vor gestellt hat, mit der ich auch die letzten zwei Wochen intensiv gerungen habe, auch nach der letzten Predigt darüber, nach der Einleitung ist, wie sind seine Reden wirklich einzuordnen? Wie sind das gute Worte? Sind das sogar Gottes Worte, die Elihu hier spricht? Sind sie vom Geist inspiriert? Und vom Geist gewirkt, vom Geist angetrieben, diese Worte, die Elihu hier spricht. Sind das die Worte ohne Lüge? Sind das Worte in Geradheit des Herzens und lauter in seinem Mund? Sind das Worte, die vollkommene Erkenntnis predigen und lehren und vollkommene Worte haben? Sodass mit diesen allen Eigenschaften oder mit diesen allen Beschreibungen hat sich Elihu selbst vorgestellt, beziehungsweise Elihu hat diesen Anspruch, dass das, was er sagt, all das ist, das sind Worte Gottes, das sind inspiriert durch den Geist, es sind Worte ohne Lüge, es sind Worte der Geradheit und so weiter. Letztendlich am Ende, oder vielleicht schlagt mit mir das auf, Kapitel 36, ich lese euch Vers 4 vor, in was für einer Haltung und was für eine Selbstüberzeugung Elihu das gesagt hat, was er hier wir zu lesen haben. Kapitel 36, Vers 4 heißt es, ja wahrlich, meine Worte sind keine Lüge, ein Mann mit vollkommenem Wissen steht vor dir. Das ist der Anspruch, den Elihu bringt. Also das ist seine eigene Überzeugung. Er ist ein Mann mit vollkommenem Verständnis, mit vollkommenen Worten steht vor Hiob. Und so stellt sich natürlich die Frage, ist es so oder ist es eben nicht so? Ist Hiob wirklich ein Mann in vollkommener Art und Weise? Eine sehr herausfordernde Frage und eine sehr herausfordernde Bewertung dieses Anspruchs. Wird Elihu diesem Anspruch wirklich gerecht? Wenn das so ist, ich habe mir gedacht, wer von den Menschen kann das von sich behaupten? Wer kann sagen, aufstehen, ich habe vollkommene Erkenntnis, ich habe volles Verständnis und ich sage dir, wie es wirklich ist. So, entweder ist er das und hat wirklich diese volle Erkenntnis, da müssen wir ganz genau zuhören, denn seine Antwort wird die richtige sein. Wenn Elihu die vollkommene Erkenntnis hat, dann wird er auch die Wahrheit und die vollkommene Antwort Hiob bringen. So, wenn das der Anspruch ist. Wenn es aber nicht ist, und dann ist die Frage, wie können wir sein Reden dann einordnen? Warum sagt er, was sagt er da eigentlich? Das ist die große Herausforderung auch für mich, diese Reden zu beurteilen. Es gibt unterschiedliche Meinungen über diese Person Elihu und auch nicht alle Ausleger sind sich nicht einig, wie sie diesen Mann einordnen, auch was er sagt, wie sie das einordnen. Da sind sich wirklich nicht einig. Viele halten Elihu, ich habe das in der letzten Predigt schon gesagt, sie halten ihn als den eigentlichen Typus auf Christus in diesem Buch Hiob. Sie halten ihn für den Mittler. Das heißt, Elihu tritt als der Mittler zwischen Hiob und Gott auf. Er mit dem vollkommenen Wissen, mit dem vollkommenen Erkenntnis, ist der Mittler zwischen Hiob und Gott, weil Hiob ja so sehr danach sich gesehnt hat, nach einem Vermittler. Er hat gesagt, wer wird zwischen mir und Gott hinstehen und auf beide den Arm hinlegen und zwischen uns Frieden schaffen, uns miteinander zusammenbringen? Wer wird das können? Und so sind manche Ausleger sagen, bevor Gott beginnt zu reden, kommt Elihu, weil er genau diese Funktion hier einnimmt. Also er bringt sozusagen Hiob zu Gott und vermittelt zwischen Hiob und Gott. Und in dieser Weise, weil er ein Mittler ist, ein Fürsprecher, sagen sie, da in dieser Weise ist Elihu ein Vorbild auf Jesus, das heißt ein Typus auf Christus. Es gibt mit Sicherheit einige Gründe, warum man das so annehmen kann und aus dem Text und aus dem Zusammenhang sich erarbeiten kann. Ich will nicht sagen, dass es alles haltlos ist, und das ist ja nicht ohne Grund, warum manche davon überzeugt sind. Ich will aus Fairnessgründen ein paar Gründe euch nennen, warum man so überzeugt ist, dass Elihu ein Mittler ist und ein Bild auf Jesus. Man sagt zum Beispiel, er wird nicht zu den drei Freuden gezählt. Die drei Freunde werden vorgestellt, aber Elihu wird da nicht vorgestellt. So, er zählt nicht zu diesen drei Freunden, obwohl er permanent dabei ist und eigentlich alles hört und alles sieht, was da eigentlich geschieht. Aber er wird nicht zu diesen drei Freunden, die ja Hiob so angreifen und verklagen, er wird nicht dazu gezählt. Er zählt nicht zu diesen drei Freunden. Dann sagt man auch, er taucht so plötzlich auf und verschwindet auch so plötzlich, ohne irgendwie große Ankündigung vorher und nicht wenige oder ich sage so, und das erinnert manche, ich muss so sagen, an Melchisedek, der so in Art und Weise als königlicher Priester, bevor Abraham dann den König von Sodom trifft, einfach auftaucht, ihn vorbereitet für dieses Ereignis und dann auch wieder verschwindet. Später natürlich Bezug genommen in den Psalmen und Hebräerbrief, lesen wir ja was von Melchisedek. Von Elihu lesen wir dann eigentlich nichts mehr. Ja. So, er taucht auf und ist dann wieder genauso verschwunden. Dann sagt man auch, er wird ja von Gott nicht getadelt. Und das hat ja bestimmt einen Grund, warum Gottes Zorn nicht über Elihu ausbricht. Und er und Hiob widerspricht auch Elihu nicht. Er sagt ja nicht zwischendurch, hier stopp, oder am Ende, Elihu, nein, das ist alles nicht richtig. So, Hiob schweigt und daraus resultiert man, Gott verurteilt Elihu nicht und Hiob schweigt, also muss es auch richtig gewesen sein, was Elihu sagt. Und dabei ist es nur, wenn man so liest, denkt man, das sind doch so viele gute Sachen, die er sagt. Ja? Und das so alles zusammen, nur ein paar Argumente, führt dazu, dass nicht wenige Ausleger sagen, Elihu ist positiv zu verstehen und er ist der Mittler und Vorbereiter ein Mittler zwischen Hiob und zwischen Gott. Andere würden vielleicht nicht ganz so weit gehen, dass sie sagen, der ist ein Typus auf Christus, aber sprechen ihm eine gute geistliche Haltung. Die sagen, der ist demütig in der Art und Weise, was er sagt, wie er handelt, wie er sagt. Sie sagen, er sagt auch richtig gute und richtige Dinge. Er gibt eine gute Erklärung Hiob, warum er leidet. Und letztendlich sagen sie und verstehen sie, dass die Reden von Elihu, der Hiob überhaupt vorbereitet haben, dass er dann Reden Gottes verstanden und wahrgenommen hat. So, Elihu war ein Vorbereiter, er ist vielleicht nicht ein Mittler, aber in gewisser Weise erst durch die Reden Elihus war Hiob in der Lage, Gottes Reden zu hören. Das ist eine andere Position. Und doch gibt es auch einige, und ihr ahnt schon, da zähle ich mit dazu, da gibt es einige, die etwas Probleme mit dieser Auslegung haben und Zweifel daran haben, ob Elihu wirklich so positiv zu verstehen ist. Zwar schreiben sie auch ihm im großen Eifer für Gott und großen Eifer für seine Gerechtigkeit zu, aber sehen, dass in vieles zu einem ein Widerspruch ist in dem, was er sagt, und zum anderen viel Hochmut eben darin steckt, nämlich wenn er von sich so behauptet, ich bin ein Mann der vollen Erkenntnis und die Wahrheit und ich kann dir sagen, was wahr ist. Also sehr, sehr, sehr hoch von sich denkt, wenn er eben nicht ein Typus auf Christus ist und gar Christus, dann ist es sehr hochmütig, von sich so zu behaupten. Also Eifer mit hoher Kenntnis. Ich muss an Römer 10 denken, an das Zeugnis Paulus, wenn er sagt, ich gebe Zeugnis für meine Brüder nach dem Fleisch, ja, denn sie haben Eifer für Gott, aber ohne Erkenntnis. Und weil die Erkenntnis nicht haben über die Gerechtigkeit Gottes, richten sie ihre eigene Gerechtigkeit auf. Da muss ich ganz stark und ganz viel an Elihu denken, an dieses Zeugnis. Wirklich Eifer für Gott und wirklich Ernsthaftigkeit, das Ringen um Gottes Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und wehe dem, der etwas gegen den gerechten Gott sagt. So ganz viel Eifer. Und doch meines Erachtens fehlt ihm die richtige Erkenntnis, trotz seines Eifers. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen und dann mit euch dann in den Text hineingehen. Ein paar Fragen stellen. Wenn Elihu der wahre Vollkommene ist, der die vollkommene Erkenntnis hat, warum redet dann Gott nochmal und offenbart sich Gott Hiob, obwohl Elihu alles dann gesagt hat? Wenn Elihu alles, was er gesagt hat, vollkommen war und die Antwort gegeben hat, warum muss Gott nochmal reden? Warum muss Gott sich nochmal offenbaren und zum Hiob reden? Wenn Elihu die vollkommene Weisheit hat und die vollkommene Weisheit lehrt, warum wird er nicht von Gott gelobt? Warum sagt Gott jetzt nicht nur, Elihu wird nicht getadelt, aber Elihu wird auch nicht gelobt? Gott sagt nicht, so wie mein Knecht Elihu geredet hat. Ihr habt nicht geredet, wie Elihu geredet hat. So, wenn das richtig ist, was Elihu gesagt hat, warum wird er von Gott nicht gelobt? Das müssen wir als Gegenfrage genauso stellen. Dann können wir auch weiter fragen, wenn Elihu die vollkommene Erkenntnis hat, warum gilt er nicht als der Gerechte vor Gott, sondern Hiob? Warum sagt Gott über Hiob, dass er sein Knecht ist? Warum wird Hiob als der Gerechte dargestellt, der später für die Freunde opfern soll? Warum ist es nicht Elihu, wenn er der Mittler ist? Warum soll nicht der Elihu für die Freunde oder für diese drei vor Gott einstehen? Warum muss es dann Hiob tun? Warum nicht Elihu? Warum ist es Hiob, der von Gott, der dem Satan erlaubt, Hiob in warum erlaubt Gott nicht dem Satan Elihu zu prüfen? Warum ist es Hiob? Ihr versteht die Fragen. Warum steht Hiob so als im Mittelpunkt und warum eben nicht Elihu, wenn er die vollkommene Erkenntnis und die vollkommene Weisheit hat? Warum ist nicht der Elihu der gerechte Knecht Gottes? Warum ist es Hiob? Und ich sage nach meinem Verständnis, weil Hiob ein Typus auf Christus ist und eben nicht Elihu. Liebe Geschwister, die Einordnung dessen, was Elihu sagt und des Inhalts, ich habe es vorhin schon gesagt, es gehört für mich mit zu den schwierigsten exegetischen Arbeiten an dem Buch Hiob. Es richtig einzuordnen. Und ich sage euch, warum das für mich am schwierigsten war. Diejenigen, die mich kennen, ihr kennt mein Anliegen, dass ich überall Jesus suche, in der ganzen Schrift. Und dass es nichts Schöneres für mich gibt, als Jesus zu finden. So. Ihr versteht, wenn dann jemand sagt, Elihu ist ein Bild auf Christus und ich ihn darin nicht sehe, das ist für mich echt eine Katastrophe. Also weil ich genau das Anliegen habe. Ich möchte überall, wo es nun geht, immer Jesus sehen. Und wenn Elihu wirklich ein Bild auf Christus ist und ich kann es nicht erkennen, das ist für mich eine Niederlage. Und das werde ich mir nicht verzeihen. Von daher bin ich so am Ringen und alle Argumente nochmal gehört und gelesen und immer mich geprüft und sage, ich will beim Wort bleiben und ich will das sagen, was das Wort sagt. Und deswegen, es war wirklich für mich ein intensives Ringen, diese Worte richtig einzuordnen. Und nach so viel Ringen und Beten, wirklich betend, lesend, mehrmals, glaube ich immer noch, dass Hiob der Typus auf Christus ist und nicht Elihu. Und ich möchte euch heute da hineinnehmen, in der verbleibenden Zeit möchte ich euch mit hineinnehmen in meinen Ringen. Ich möchte so grob durch die vier Reden gehen und euch aufzeigen, wie Elihu argumentiert, was sagt er. Und möchte euch zeigen, wie ich das geprüft habe. Was waren die Kriterien, um das zu prüfen? Ist das vollkommene Wahrheit, eine vollkommene Erkenntnis, die er gelehrt hat, ja oder nein? Und eure Aufgabe ist folgende heute und nicht nur heute. Eure Aufgabe ist euch, so wie die edlen Beröer, so heißen die, aus Apostelgeschichte 17, euch als erweisen. Als Paulus dahin kommt und Christus von der Schrift verkündigt, heißt es, und sie prüften täglich in die Schriften, ob er sich so verhielte. Und ich möchte euch einladen, hört diese Predigt an, geht nach Hause, schlagt es nochmal auf oder lest mit in eurer Bibel oder eben an der Wand und prüft es, ob es sich so verhält. Ja. Und ich bin mir sicher, dass der Herr dazu Segen geben wird und ihr viel Segen und viel Frucht aus diesem Prüfen gewinnen möchtet. Also hört gut zu, prüft, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. In dieser Weise nehme ich also euch mit hinein in diese vier Reden Elihus. Beginnen wir mit Kapitel 32. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Reden erst ab Vers 6 beginnen, aber es gibt ja noch 5 Verse davor. Diese 5 Verse nehmen uns mit hinein und sind eine gewisse Einleitung zu diesem Reden Elihu. So, die stellen Elihu vor und stellen sein Motiv auch vor und zeigen uns, warum redet er jetzt und warum auch redet er so lang. So, was ist der Hintergrund? Lass mich die ersten 5 Verse kurz vorlesen, die nehmen uns ziemlich gut damit hinein. Und jene 3 Männer hörten auf, mit dem Hiob zu reden, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busitters von der Sippe Ram. Gegen Hiob entbrannte sein Zorn, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Und gegen seine 3 Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort gefunden und Hiob doch für schuldig erklärt hatten. Elihu aber hatte sich Hiob gegenüber zurückgehalten mit Reden, weil jene älter waren an Jahren als er. Und Elihu sah, dass keine Antwort mehr in den Mund der drei Männer war. Da entbrannte sein Zorn und Elihu, der Sohn des Barachels, des Busitters, hob an und sagte. Also warum redet er? Er war ganz schön zornig. Er war ganz schön zornig. Um das uns deutlich zu machen, wird hier der Zorn viermal erwähnt. So in der Einleitung wird gesagt, und es brannte der Zorn Elihus und am Ende nochmal, und es entbrannte der Zorn. Und in dazwischen steht, warum? Warum war er so zornig? Warum war er so sauer? Und zwar auf Hiob und auf die drei Freunde. Alle haben ihn genervt. Und warum? Und es wird uns gezeigt und gesagt, das erste war, weil Hiob sich gegenüber vor Gott im Recht sah. Das heißt, Hiob behauptete ja, ich habe keine Sünde begangen, ich bin gerecht und muss trotzdem leiden. Und das heißt, wenn ich nicht das Leiden verursacht habe, aber dieses Leiden von Gott kommt, dann straft ja Gott mich, ohne dass ich was getan habe. Und in den Ohren Elihus und natürlich in den Ohren der drei Freunde ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Warum? Weil es ja Gott als ungerecht erklärt. Wenn jemand leidet und es nicht verschuldet, dann ist das ja ungerecht, oder? Nach unserem Verständnis ist das ungerecht. Das heißt, Gott behandelt Hiob ungerecht. Und das erklärt ja den ewigen Gott als einen ungerechten Gott. Und Elihu sagt, das geht gar nicht. Elihu gehört zu solchen Menschen, die sehr, sehr, sehr sich für die Gerechtigkeit Gottes einsetzen. Und wenn sie etwas hören, eine Lehre oder eine Aussage, in der Gott niedriger gemacht wird oder der Mensch höher als Gott gestellt wird, eine Lehre, in der man sagt, Gott handelt nicht gerecht, das ist nicht gerecht, dann ist Elihu sofort da. Da sind die Elihus sofort da. Gott ist gerecht und sie kämpfen für die Gerechtigkeit Gottes. Egal was gesagt wird, die Gerechtigkeit Gottes muss erhoben sein, die Gerechtigkeit Gottes muss erklärt werden, die Gerechtigkeit Gottes muss proklamiert werden, man muss für sie kämpfen. Gott ist gerecht und alle Menschen sind ungerecht. Und sobald die Gerechtigkeit Gottes angegriffen wird, da kriegt der Elihu einen Zorn. Ja. Aber er ist nicht nur zornig auf Hiob, sondern er ist auch zornig auf seine drei Freunde. Warum? Weil auch sie in ihrem Reden Gott als ungerecht darstellen. Inwieweit? Weil sie sagen, Hiob, du bist schuld, du hast Sünde und darum richtet Gott dich. Aber sie konnten Hiob keine Schuld nachweisen. Und dann bedeutet Folgendes, ja, Gott bestraft Hiob, aber es gibt ja keine Schuld, also ist Gott doch ungerecht. Wenn die drei Freunde die Schuld Hiobs nachgewiesen hätten, dann würde es ja heißen, Gott handelt gerecht mit Hiob. Weil sie aber auf Hiobs Antwort, und das heißt, weil sie keine Antwort mehr gefunden haben, darum entbrannte der Zorn Elihus. Sie konnten ihm nicht sagen, wie kann ein Gerechter leiden, ohne dass er etwas verschuldet hat. Die haben diese Antwort nicht gefunden und Elihu war sehr zornig. Also ihm ging es um den Zorn. Nur nebenbei, ein Grund, warum auch viele Ausleger sagen, Elihu ist der Mittler oder er ist sogar von Gott gesandt und er ist der Vorbereiter. Warum? Weil Gottes Zorn entbrennt doch auch, oder? Geht mit mir Kapitel 42. Kapitel 42, am Ende der Reden Gottes, in Vers 7 heißt es. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Themen: Mein Zorn ist in Brand gegen dich und gegen deine beiden Freunde. Und dann sagt man, schaut mal, hier, am Anfang Elihu ist voller Zorn und Gott ist voller Zorn. Also, das ist die gleiche Gesinnung. Aber gegen wen entbrennt der Zorn von Gott? Und gegen wen entbrennt der Zorn von Elihu? Elihus Zorn richtet sich gegen Hiob und die drei Freunde. Gegen wen richtet sich Gottes Zorn? Gegen Hiob? Nein, nur gegen die drei Freunde. Es ist zu schnell und zu leicht behauptet, dass es der gleiche Zorn ist und dass der Hiob in der gleichen guten und heiligen Gesinnung handelt wie Elihu, wie Gott selbst. Denn da richtet sich der Zorn Gottes anders als hier. Warum? Ist das Hiob, Entschuldigung, wenn ich das verwechsel, warum ist Elihu sauer auf die drei Freunde? weil sie Hiob nicht verurteilen konnten. Warum ist Gott zornig auf die drei Freunde? Weil sie nichts Rechtes über Gott gesagt haben. Das ist ein anderer Zorn. Das ist nicht der gleiche Zorn, auch wenn beide in Zorn entbrennen. Nur weil da ein heiliger Zorn für die Gerechtigkeit Gottes entbrennt, heißt noch lange nicht, dass das alles legitim und rechtens ist. So, aber wir bekommen so den Hintergrund, warum Elihu jetzt redet. Und wir kriegen auch nur ganz kurz die Information, und Elihu wird uns das gleich auch selbst sagen, warum er so lange gewartet hat, warum er so lange geschwiegen hat. So, wir lesen gleich, warum er so lange gewartet hat. Gehen wir in die erste Rede hinein. Also, jetzt ist er kann es nicht mehr aushalten. Er kann es nicht mehr aushalten. Und er beginnt, ich lese ab Vers 6 in der Mitte. Ich bin der Jüngste an Jahren und ihr seid Greise, darum hatte ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkündigen. Ich sagte mir, mag doch erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Das ist der Grund, warum er so lange geschwiegen hat. Er hat gesagt, okay, die Älteren, die sind ja weise und sie haben ja viel mehr Erfahrung und sie haben ein größeres Wissen. Wer bin ich, der junge Kerle, der jetzt das sagt? Und deswegen hat er sich zurückgehalten. Und ich verstehe, warum er sagt, guck mal, das ist ein gutes Beispiel. Ich sprich nichts dagegen, sich als junger Kerle etwas zurückzuhalten gegenüber den Älteren. Das ist höflich, das ist Anstand, gute Sitte und mag man sogar sagen geistlich. Und ich will diese Haltung nicht schlecht reden. Ob das aber die Grundlage und die Legitimität ist, jetzt von ihm jetzt so zu reden, das ist eine andere Frage. Aber so kommt Elihu am Anfang sehr demütig. Und natürlich ist es ein gutes Beispiel für all das, was man dann tun kann in der Gemeinde. Man sagt so, aber hier heißt, er fürchtete sich, er hatte Angst, so zu reden. Warum? Warum hat er Angst? Warum fürchtet er sich? Doch er bleibt nicht bei der Furcht. Vers 8, schaut mal. Jedoch, und jetzt ändert sich. Ein Satz, verzeiht mir, wenn ich das so hart sage. Es ist ein Satz, ja, ich habe mich zurückgehalten, ich war so demütig und ruhig. Aber jedoch, und jetzt explodiert er. Jetzt ist alles andere. Jetzt geht er und in den Angriff und sagt, jedoch, es ist der Geist des Menschen, und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Er beginnt zu argumentieren und sagt, Leute, es kommt nicht auf die Weisheit des Menschen an, auch die Jüngeren können Erkenntnis haben, und zwar große Erkenntnis, natürlich, wenn sie von Gott gegeben ist. Und diesen Anspruch hat er ja. Er sagt, meine Erkenntnis ist Gottes Erkenntnis, ich habe sie von Gott, durch den Geist Gottes, ich habe die vollkommene Weisheit, und da ist egal, wie alt man ist, wenn Gott sich offenbart, wenn Gott mitteilt, dann kann auch ein Jüngerer mehr wissen als ein Alter. Hat er recht? Ja, hat er recht. Kann. Und oft ist es so bei Timotheus, niemand verachte dich deiner Jugend. Die Alten haben gesagt, hey, du bist ein junger Mann, bleib ruhig. Und so. Und Paulus sagt, niemand verachte dich. Wenn Gott dich begabt, beruft, dann diene. Deswegen ist es so vieles richtig. Und das macht es so schwierig. Es ist richtig, es ist der Herr, der das offenbart. Aber die Frage ist, was offenbart der Herr? Wir müssen am Inhalt der Offenbarung prüfen, an dem Reden des Geistes müssen wir prüfen, ob es von dem Herrn ist oder nicht. Heute, bis heute ist es schwierig, wenn jemand kommt und sagt, ich habe vom Herrn ein Wort, ich habe einen Traum, der Herr zu mir geredet, ich habe eine Vision, der Herr sprach zu mir, der Herr hat mir aufs Herz gelegt. Versteht ihr, wie schwierig es ist zu sagen, hey, nein, das hat er nicht getan. Ja, wer bin ich, oder? Dass ich sage, der Herr kann das doch tun. Und das macht es ja so schwierig, gerade in den ganzen Bewegungen der Träume, Visionen und Geist redet und so. Wie prüfen wir das? Wie können wir das prüfen, ob das der Herr wirklich geredet hat? Wir müssen hinhören, was da gesagt wird. Man kann viel behaupten, der Herr redet und hat mich bevollmächtigt. Wir müssen prüfen. Und was ist das Prüfkriterium? Jesus Christus. Das Evangelium davon. Das ist unser Prüfkriterium. Also, so ist er sehr überzeugt, Elihu, und beginnt und sagt, Vers 9, nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will mein Verständnis verkündigen. Aus dem schüchternen jungen Mann wurde ein selbstbewusster Mann. Hört mir zu. Ihr Alten, ihr denkt, ihr habt alle Erkenntnis von wegen. Hört mir zu. Dann geht er weiter, Vers 11, siehe, Ich wartete auf eure Worte, horchte auf eure Einsichten der Reden, bis ihr die rechten Worte ausfindig gemacht hättet. Und ich wandte euch meine Aufmerksamkeit zu. Doch siehe, keiner war da, der Hiob widerlegt hätte. Keiner von euch, der seine Worte erwidert hätte. Was ist das Problem Elihu mit den alten Männern? Was ist sein Problem mit Elihu mit diesen alten Weisen? Sagte, oh nein, eure Theologie ist falsch, eure Erfahrung ist falsch, eure Religion ist falsch, ihr habt falsch über Gott geredet. Ist es der Grund für seinen Zorn? Er ist nur zornig über sie, aus welchem Grund? Ihr konntet ihm nichts widerlegen. Er sagt, er ist gerecht und ihr seid nicht in der Lage zu sagen, du bist nicht gerecht, du bist ungerecht. Er ist sauer auf sie, weil sie nicht in der Lage waren, weil ihre Weisheit nicht in der Lage war, Hiob zu widerlegen. Wenn Gott sagt, Hiob ist gerecht und die drei Freunde versuchen zu beweisen, du bist nicht gerecht. Und da sitzt Elihu und hört sich das an und sagt, hey Mensch, wieso kriegt ihr das nicht hin? Ich bin stinkig auf euch. Ihr Alten, ihr müsst doch in der Lage sein, ihn zu verurteilen. Er ist darüber sauer, weil Hiob nicht verurteilt wurde von ihnen. Sie waren nicht in der Lage, ihm zu erwidern. Vers 13. Dass ihr aber nicht sagt, das ist schön, das ist einfach, dass ihr nicht sagt, wir haben Weisheit gefunden, Gott kann ihn aus dem Felde schlagen, nicht ein Mensch. Wisst ihr, was er sagt? Nicht, dass ihr jetzt daherkommt und sagt, nein, nein, wir sind schon weise, aber weißt du was, so ein Mann wie Hiob kann nur Gott verjagen. So ein Mann wie Hiob kann nur Gott überführen. Er ist so stolz, er ist so hart, er ist so hochmütig. Wir Menschen, kein Mensch kann ihm das widerlegen. Das hilft nichts. Wir reden nicht mehr mit ihm, er ist so verhärtet. Nur Gott kann ihn verändern. Kennt ihr das, oder? So, und Hiob sagt, nicht, dass ihr zu so einem Schluss nach der ganzen Action hier kommt, dass ihr euch einbildet und sagt, nein, nein, an unserer Weisheit hat es nicht gelegen. Nur Gott kann so einen Menschen verhindern wie Hiob. Sagt nicht, dass ihr zu so einem Rückschluss kommt. Warum? Schaut mal. Vers 14. Er hat ja nicht an mich seine Worte gerichtet. Elihu sagt, schaut mal. Ihr sagt, kein Mensch kann ihn überführen, aber hat er mal mit mir geredet? Hey, ich bin auch ein Mensch. Nein, 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 wartet mal ab. Bevor Gott redet, lasst mich mal reden, ich bin auch ein Mensch. Und ihr sagt, kein Mensch kann überreden. Ich habe was zu sagen, ich bin auch ein Mensch. Er hat ja mit mir nicht geredet, ich habe immer noch geschwiegen. So, jetzt rede ich und dann sehen wir, wie es ausgeht. Ich kann ihn überführen, ich kann ihn widerlegen. Mit diesem Selbstbewusstsein tritt dieser junge Mann hier an und sagt, was ihr nicht geschafft habt, das kriege ich hin. Dann sagt er, er hat ja nicht an mich seine Worte gerichtet und mit euren Worten werde ich ihm nicht erwidern. Ich werde nicht das Gleiche sagen, was ihr gesagt habt. Eure Weisheit versagt, ich habe eine andere Weisheit und sie wird ihm erwidern können. Jetzt stellt sich die Frage und ich werde euch versuchen zu zeigen, wenn ich heute nicht komplett schaffe, dann in der nächsten Predigt. Konnte Elihu wirklich... Sind seine Reden wirklich anders als die der drei Freunde? Hat er wirklich so etwas Neues gesagt und hat er nicht so geredet, wie die drei Freunde geredet haben? Hat er nicht mit ihren Worten das getan? Diesen Maßstab muss er sich stellen, dieser Prüfung muss er sich stellen, denn diesen Anspruch hat er selbst erhoben. Also er sagt, so wie ihr redet, das werde ich nicht tun. Was wird er tun? Schaut mal Vers 17. Auch ich will meinerseits mein Teil erwidern. Und ihr merkt immer, was ist das Ziel seiner Reden? Erwidern, 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 erwidern. Es geht darum, widerlegen, 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 widerlegen. Hiob hat nicht recht. Das ist das Ziel der Reden Elihu. Also auch ich will meinerseits mein Teil erwidern. Auch ich will mein Wissen verkündigen. Denn erfüllt bin ich mit den Worten, der Geist in meinem Inneren bedrängt mich. Sieh, mein Inneres ist wie junger Wein, der nicht geöffnet ist. Gleich neu gefüllten Schläuchen will er bersten. Ich muss reden, damit ich Luft habe. Ich will meine Lippen auftun und antworten. Versteht ihr, so viel hat sich angestaut. So vieles Falsches für ihn. so viel Ungerechtigkeit, so viel Gottesverschmähung und Gottesspott hat er gehört, er kann nicht mehr. Es ist, er sagt, ich bin wie ein Junge, so ein junger Wein in seinem Schlauch und das gärt und gärt und gärt und ich platze gleich, wenn ich meinen Mund nicht auf, ich platze. Ich muss reden. Kennt ihr die Situation? Man diskutiert und denkt, und es ist so schwer, sich zurückzuhalten. In dem Fall weiß ich meistens, das wird nicht gut werden. Wenn ich den Ventil öffne, meinem Zorn Raum gebe, selten gut geworden. Da kam viel an Vorwurf, viel an Anklage, viel an Verurteilung dann raus, weil man aus diesem Zorn herausredet. Die Übersetzer sagen, es ist ein heiliger Zorn, ein guter Zorn. Ja, es gibt einen guten heiligen Zorn. Und die Frage stellt sich, ist es gut? Schaut mal aber, was er dann sagt. Und das ist natürlich auch wieder vorbildhaft. Schaut mal, Vers 21. Für keinen werde ich Partei ergreifen und keinen Menschen werde ich schmeicheln. Wow, das ist eine gute Haltung, oder? Für keinen werde ich Partei ergreifen. Von welcher Partei spricht er? Ich werde mich weder für die Ankläger Hiobs hinstellen, nämlich für die drei Freunde, noch bin ich für Hiob. Ich bin neutral. Das klingt gut. Ich verstehe, warum man sagt, in der Seelsorge sei neutral. Nicht zu vorschnelle Parteiungen, Entscheidungen treffen. All das macht Sinn. Nochmal, das sind gute Ratschläge. Würde ich nicht sagen, das ist ein schlechter Ratschlag. Ergreif Partei. Das ist gut. Das klingt gut. Aber die Frage ist wiederum, es ist ein hoher Anspruch, den er hier stellt. Ergreift er keine Partei? Wenn wir lesen, gegen wen richten sich seine drei Reden? Gegen Hiob. Drei Reden, nur Hiob, 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 Hiob. Wo sind die drei Freunde? Wo redet er und sagt, was sie alles falsch gesagt haben? Höre ich nicht. Aber gegen Hiob, volle Kanne. Wo ist dann diese, ich ergreife keine Partei? Im besten Fall, und das könnten wir ja auch ankreiden, ergreift er Partei für wen? Für Gott und für seine Gerechtigkeit. Ergreift er doch Partei? Da können wir sagen, eine gute Partei, ja. Nochmal, was ich euch deutlich mache, sein Anspruch ist so hoch und entweder, sage ich, ist es ein Vollkommener und er ist Christus und dann hat er diesen Anspruch oder ist es nicht. Und an dem, was er sagt, müssen wir es prüfen. Schauen wir, was er sagt. Gehen wir weiter. Er führt hinzu, und jetzt, nachdem er gesagt hat, er wird sich auf Schmeichelei nicht verstehen oder er kann sich da nicht verstehen, Gott wird ihn richten, wenn er beim Menschen schmeichelt, wendet er sich jetzt Hiob zu. Und ab jetzt ist Hiob im Fokus. Denn das ist ein Anliegen. Nicht die Freunde, ihr Unverständnis ihnen aufzuzeigen, sondern Hiobs Unkenntnis und Blindheit aufzuzeigen. Kapitel 33 geht es los. Du aber Hiob. Und ab jetzt ist Hiob in der Schusslinie. Du aber Hiob, höre doch mein Reden, all meine Worte nimm zu Ohren. Siehe doch, ich habe meinen Mund aufgetan, meine Zunge redet in meinem Gaumen, Geradheit meines Herzens, das sind meine Worte und lauter kündigt die Lippen der Erkenntnis. Also nochmal Anspruch, Hiob, das, was ich dir sage. Er ist wahr, absolut wahr, darum hören wir es zu. Und jetzt dieser gewaltige Anspruch, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Schaut mal, ich werde euch gleich zeigen, warum ich so viele Fragezeichen habe oder skeptisch bin. Wenn ich so lesen würde, der Geist Gottes hat mich gemacht, oder? Wer kann es von sich behaupten? Das ist herrlich. So, das ist, aber hier ist der Anspruch. Und jetzt wird er dem gerecht. Bevor er loslegt, schaut mal seine letzte demütige Haltung, Vers 5. Wenn du kannst, gib mir Antwort. Bring sie vor, stelle dich vor mich hin. Also, wenn du in der Lage bist, mir zu widerlegen, dann rede. Das ist, ich würde sagen, sehr provokativ. Okay? Dann rede. Wenn du nichts sagen kannst, dann schweige. Und dann heißt es aber, siehe, ich bin vor Gott so viel wie du, vom Lehm nur abgekniffen bin auch ich. Und nochmal, und da werden, sagen die Ausleger, guck mal, Elihu begibt sich auf das Niveau von Hiob und sagt, hey, wir sind gleich. Das ist ein Akt der Annahme. Er kommt nicht von oben herab. Oder man kann es eben auch so verstehen, er sagt, Hiob, bilde nichts drauf ein, ich bin genauso für Gott wie du. Du bist nicht allein der Gerechte vor Gott, ich auch. So, lieber, ich verstehe, warum er sagt, prüf das. Prüf das, ob sich so verhielt. Denn die einen sagen so und die anderen sagen so. Was ist die Wahrheit? Dann verspricht etwas Hiob, Vers 7. Siehe, Angst vor mir brauchst dich nicht zu erschrecken und mein Drängen wird nicht schwer auf dir lasten. Okay? Könnte man auch meinen, das ist doch gut. So, mein Joch ist leicht, meine Last ist leicht, ich bin sanftmütig und demütig. Darum verstehen sie, das ist so Gesinnung Christi, Elihu als derjenige, der sich erniedrigt, Menschgestalt annimmt und sagt, brauchst keine Angst haben, was ich dir zu sagen habe, deine Last wird nicht schwer sein. Klingt das richtig? Ja, es klingt gut. Aber ist das, was er sagt, wirklich leicht? Braucht sich Hiob nicht zu fürchten von dem, was ihm auf die Schultern legt? Wird er ihn wirklich vor Gott vermitteln? Oder wird er ihn verklagen und angreifen? Das alles muss geprüft werden, diese Haltung, deine gute Haltung, wirklich eine gute Haltung. Ich werde nicht müde, an dieser Stelle daran zu erinnern. Ich kenne viele, viel gelesen, viel gehört, viele Predigt, selbst erlebt, von klein auf. Ich sage es so, von der Kanzel wurden viele Dinge gut gesagt. Die klingen alle so richtig. Die klingen alle biblisch. Und man spricht in einer so einer Haltung von Demut und all das. Aber nur weil vieles richtig gesagt ist, aber das Eigentliche nicht verkündigt wird, heißt nicht automatisch, dass alles andere richtig ist. Wenn das Evangelium von Christus fehlt, dann kann man so viel Gutes sagen, so viel richtig sagen, mit einer guten Haltung, all das, das wird keinen Nutzen bringen. Schauen wir uns die erste Anklage, die beginnt ab Vers 8. Die erste Anklage beginnt ab Vers 8. Du sagst doch von meinen Ohren, und den Laut deiner Worte höre ich noch. Lauter bin ich und ohne Vergehen, rein bin ich und habe keine Schuld. Siehe, er erfindet Anlässe zum Widerstand gegen mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Block, überwacht alle meine Pfade. Elihu sagt, ich hab's noch im Ohr, was du gesagt hast. So, Elihu geht jetzt einen anderen Weg. Er sagt nicht, Hiob, jetzt lass uns nach deiner Sünde suchen. Das haben die Freunde getan, oder? Sie haben versucht, irgendeine Sünde zu finden. Elihu geht nicht diesen Weg. Er sagt, hör dich mal reden. Wie kannst du gerecht sein und so reden? Schau, was du die ganze Zeit sagst. Schau, was du die ganze Zeit tust. Schau mal, wie du Gott permanent anklagst. Das kann doch nicht gerecht sein. Dein Reden überführt dich von deiner Schuld, von deiner Sünde. Das ist der Ansatz Elihus. Also er sagt, ich weiß noch, was du gesagt hast. Und was du gesagt hast, kann nicht richtig gewesen sein. Wenn du sagst, ich bin gerecht und ich bin lauter und ohne Vergehen, rein bin ich und habe keine Schuld, das kann nicht wahr sein. Obwohl Gott was gesagt hat? Dass Hiob gerecht ist. Lesen wir in der Schrift, im Buch Hiob, eine offensichtliche Sünde Hiobs. Eine Anklage Gottes an Hiob, was er als Schuld und Sünde getan hat, finden wir nicht. Für Elihu ist klar, er kann das nicht behaupten. Liebe Geschwister, an diesem Punkt muss ich noch etwas hinweisen. Wenn ich jetzt gleich mit euch weiterlese und ich das, was er sagt, auf dich und auf mich anwenden würde, wäre Elihu Top-Prediger. Denn keiner von uns kann sagen, ich bin ohne Schuld. Keiner kann von uns sagen, ich bin gerecht. Ich habe keine Sünde, oder? Keiner. Und darum finden auch so viele, was Elihu sagt, so richtig. Weil das kann man so nehmen und sofort so weitergeben. Das ist sehr praktisch. Deswegen kannst du damit wunderbar Seelsorge treiben. Aber nur in dem Maße, in dem er von dir und von mir spricht. Aber um wen geht's? Um dich und für mich? Es geht um Hiob. Im Hiob ist die Frage, die grundsätzliche Frage, wie kann einer, der von Gott gerecht erklärt, behandelt werden wie ein Sünder? Das ist doch die Frage, erinnern wir uns, oder? Elihu sagt, genau wie die anderen Freunde, du kannst nicht gerecht sein, das ist Spott und Hohn. Du lässt es Gott, wenn du sagst, du bist gerecht, das erklärt Gott automatisch als ungerecht dar. Liebe Geschwister, nochmal, hatte Hiob das Verständnis, dass er perfekt ist? Geht mit mir in Kapitel 9. Hiob Kapitel 9. Ich lese euch nur etwas an. Ist die Anklage Elihus gegenüber Hiob gerechtfertigt? Hat Hiob dieses Verständnis, was die Freunde und vor allem Elihu auch von ihm haben? Schaut mal, Kapitel 9 ab Vers 1 lese ich. Und Hiob antwortete und sagte, wahrlich, ich habe erkannt, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wenn er Lust hat, mit ihm einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihn auf 1000 nicht eins antworten. Hiob sagt, ich weiß, niemand kann mit Gott streiten. Ich weiß, niemand ist wirklich gerecht von Gott. Es sei denn, Gott erklärt ihn für gerecht. Hiob weiß das. Die Freunde sagen, das weiß Hiob nicht. Hiob sagt, nein, er ist gerecht und er kann mit Gott streiten. Aber Hiob sagt, sag doch selber, wenn er Lust hat, mit ihm in einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihn auf 1000 nicht antworten. Dann lest man mit mir weiter. Der Weise ist vom Herzen und stark in Kraft. Wer trotzte ihm und bleibt unversehrt, der Berge versetzt, ohne dass sie es erkennen, indem er sie umstürzt in seinem Zorn, der auflöst die Erde und ihre Städte, der ihre Säulen erzittert, der zur Sonne spricht und es geht nie, und sie geht nicht auf und die Sterne versiegelt er, der den Himmel ausspannt, er allein und streitet auf den Wogen des Meeres. Also was für eine gewaltige Erkenntnis Hiob da über Gott einen Schöpfer hat. Und jetzt schaut mal Vers 12. Siehe, er rafft dahin und wer will ihn entwehren? Wer kann zu ihm sagen, was tust du? Hiob ist es absolut bewusst. Niemand kann Gott in Frage stellen. Das war ihm nicht fremd. Vers 14. Wie viel weniger könnte ich ihm antworten, meine Worte ihm gegenüber wählen? Ihn könnte ich auch, wenn ich ihm recht wäre, nicht antworten. Zu meiner Rechten würde ich um Gnade flehen. Ich will aufmerksam machen, dass das bedeutet, Hiob war das alles ja bekannt. Das werfen Sie einmal vor, dass Hiob das nicht versteht. Aber warum pocht Hiob immer noch so auf seine Gerechtigkeit, wenn er all das weiß? Weil es hier um etwas anderes geht. Es geht nicht um die Gerechtigkeit eines normalen Menschen. Es geht nicht um deine und meine Gerechtigkeit, um deine und meine Sünde. Es geht um die Gerechtigkeit eines Gottesknechtes, der wahrlich gerecht ist. Und darauf sucht Hiob eine Antwort und kriegt keine. Die Freunde konnten ihm nicht beantworten. Und Elihu kommt und sagt, ich sag's dir, ich beantworte es dir. Ich habe die Weisheit. Und erstens, wir beginnen, du hast kein Recht. Schaut mal, Vers 12, was Elihu sagt. Siehe, darin bist du nicht im Recht, antworte ich dir, denn Gott ist größer als ein Mensch. Ist das richtig? Richtig. Ist nicht falsch, Gott ist größer als ein Mensch. Aber das ist seine Antwort, das ist seine Argumentation. Warum ist Hiob nicht im Recht? Weil Gott größer ist als Hiob. Ja, danke. Tolle Antwort. Jetzt verstehen wir. Jetzt verstehen wir, warum Hiob leidet, weil Gott ist größer wie Hiob. Damit macht er natürlich klar, Gott ist gerecht und groß, allmächtig. Hiob, du bist ein Mensch. Glaub mir, wie oft würde ich diese Argumentation jedem, der das alles in Frage stellt, sagen, hey, weißt du, wer du bist? Weißt du, wer Gott ist? Das ist gut, aber das reicht nicht. Das ist keine befriedigende Antwort. Da kommt man doch nicht zur Ruhe, oder? Man sagt, Gott ist größer, du bist klein, alles klar. Gott macht mit dir, was er will. Und du gehst nach und sagst, oh, voll danke, das ist jetzt Friede in meinem Herzen. Nein, du wirst hoffen, oh, hoffentlich gut meint es mit mir. Wenn er so allmächtig ist, hoffentlich macht er nicht nur Böse, auch Gutes in meinem Leben, hoffentlich, hoffentlich. Aber du wirst nicht wissen, ob es tut. Woher wirst du, dass du Gunst in seinen Augen gefunden hast? Er geht weiter, Elihu geht weiter und sagt Folgendes. Vers 13, warum rechtest du mit ihm, weil er auf all deine Worte keine Antwort gibt? Das ist ja das, was Hiob sagt immer, gib mir eine Antwort, zeig mir meine Schuld, zeig mir mein Schuldbrief, erklärt's mir, erklärt's bitte mir. Aber da ist niemand da, der es mir erklärt. Gott redet nicht, Gott schweigt. Hiob ringt, er hat keine Antwort, wirklich, er hat keine Antwort. Darum ringt er so. Und dann sagt Elihu, was weißt du, wer du bist? Und wieso überhaupt kämpfst du mit Gott oder rechtest du mit Gott und sagst, hey, ich will, dass hier Recht geschaffen wird. Weißt du, wer du bist? Und du sagst, Gott antwortet dir nicht. Und jetzt beginnt Elihu etwas zu tun, was die anderen Freunde nicht getan haben. Jetzt unterscheidet er sich zu der alten Weisheit. Was war der Grund nach dem Verständnis der drei Freunde, warum Hiob gelitten hat? Was war der Grund? Es war seine Sünde, richtig? Das heißt, für sie ist Hiob, du leidest, weil das ist Gericht. Du hast Schuld und Sünde, wir wissen natürlich nicht welche, aber der Grund, warum du Leid erlebst, das ist Gottes Gericht. Und Hiob sagt, das stimmt nicht. Er argumentiert und erklärt, das kann nicht sein. Und für sie ist klar, das ist Gericht. Elihu geht jetzt einen anderen Weg. Er sagt, Hiob, Gott redet mit dir. Du fragst dich, was dein Leiden ist. Ich sag dir, was dein Leiden ist. Das ist Gottes Reden. Du sagst, Gott redet nicht mit mir. Und er sagt, dein Leiden ist Gottes Reden. Klingt auch gut, oder? Aber jetzt, was sagt Gott? Was ist das Leiden Hiobs? Für Elihu bedeutet Leiden nicht, es ist Gericht, um dich zu verdammen. Gottes Leiden, dieses Leiden ist Bewahrung, damit du nicht verloren gehst. Das ist, was Elihu neu sagt. Das ist sein Ansatz. Das heißt, schau mal, du bist ein Sünder, Hiob, sagt Elihu. Du bist ein Sünder. Und damit du nicht verloren gehst, dass du deine Sünde erkennst und dass dein boshaftiges und hartes, hochmütiges Herz sich erniedrigt, lässt Gott Leid in deinem Leben zu. Das Leid soll dich weich machen, das Leiden soll deine Ohren öffnen, das Leiden soll dich für Gott offen machen, damit er dich dann rettet, damit du Buße tust über deine Werke, damit du Buße tust über deine Sünden. Darum ist Leid da. Du fragst dich die ganze Zeit, Hiob, warum leidest du? Und ich sage dir, warum du leidest. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Gott will nicht, dass du in deinem Hochmut bleibst. Gott bricht dich durch Leiden. Liebe Geschwister, ist das richtig? Wie viele von uns haben schon sowas erlebt? Und auch oft gedacht? Und auch oft gelehrt worden? Und wiederum, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr schaltet nicht ab. Man kann es lesen und ich lese euch vor, damit ihr lest, dass es da steht. Ich lese euch vor ab Vers 14. Doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite und man wird es nicht gewahr. Im Traum, in der nächtlichen Vision, wenn der tiefe Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen und seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Auch wird er gezüchtigt durch die Schmerzen auf seinem Lager und so weiter. Seht ihr, was Elihu sagt? Leiden ist Zucht. Leiden ist Reden Gottes. Leiden ist dazu da, dass er dich vor der Grube bewahrt. Denn wenn er dich nicht strafen würde, dich nicht leiden lassen würde, würdest du in deinem Hochmut direkt in den Spieß hineinlaufen und dich vernichten. So Leiden sensibilisiert dich und warnt dich. Und wie macht das Gott? Wenn du auf dem Bett liegst und im Traum liegst und einen Traum hast und einen schlimmen Traum hattest und dann, oh, bestimmt. Habt ihr schon mal so Träume angefangen zu deuten? Bestimmt hat Gott mir das gezeigt. Bestimmt ist es aus diesem Grund. Guter Ratgeber, oder? So ein Traum deuten. Hat Gott durch Träume geredet? Ja, nicht nur einmal. Kann er das tun? Natürlich. Ist das aber die Antwort, die Hiob hat, ist es die Antwort auf Christus? Wie redet Gott? Am Ende der Tage durch den Sohn. Ohne Zweifel. Nicht Traum, ist das so, nicht so. Wir verstehen das. Und ich nochmal, würden wir den Fokus nicht haben, wenn wir nicht begreifen, was ist das eigentliche Thema im Buch Hiob, würde man lesen und sagen, ja genau, guck mal, Gott warnt dich durch Leiden. Oh, das ist für mich eine perfekte Vorlage für alle meine Seelsorgegespräche. Jemand kommt mit Not und ich sage, ja klar, Gott warnt dich. Ja, vor was? Vor deiner Sünde. Gute Antwort. Würde immer treffen, würde immer funktionieren. Weil Schuld überall da ist, Sünde ist überall da. Meine Frage, und jetzt seid mündig mit mir zu prüfen, kann und ermahnt Gott und züchtet Gott Menschen durch Leiden? Ja. Züchtigt Gott Hiob durch Leiden? Warum erlebt Hiob Leiden? Wissen wir das? Muss Hiob Leiden erleben, weil er von einer Sünde wieder zurückgeholt werden muss? Weil das ist ja, was Elihu sagt. Schaut mal, er bestätigt Warnung für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden. Hiob, du bist in der Sünde und du leidest, warum? Weil Gott dich jetzt zurückbringen will. Aber wir kommen von daher, Gott sagt, da ist keiner, der so ist wie Hiob, oder? Das heißt, auf einen Menschen würde das vielleicht zutreffen, aber nicht auf Hiob, der ein Bild auf Christus ist. Das heißt, die Frage des Leidens des Jesus, warum litt Jesus? Weil Gott ihn abbringen wollte? Litt Jesus, weil Gott ihn von einer Sünde bewahren wollte? Litt Jesus, weil er in seinem Hochmut brechen wollte? Nein. Er litt, weil er uns vor unserer Sünde bewahren wollte, von unserem Hochmut, von unserem Stolz. Versteht ihr? Und Elihu sagt, hey Hiob, ich weiß, warum du leidest. Gott redet zu dir. Hör doch genau hin. Sag doch, was du getan hast. Jetzt kommt der nächste Punkt. Ich nehme euch noch mit hinein. Wenigstens eine Rede schaffen wir. Jetzt kommt Elihu und sagt, weißt du was? Es ist Zucht. Und die Zucht hat ein Ziel, dich zu Buße zu führen. Und nochmal, rein menschlich und von unserem religiösen Verständnis und auch biblischen Verständnis würde ich sagen, ja, nur das trifft nicht auf unseren Herrn zu. Schaut mal Vers 23, was er sagt. Und jetzt wird es schwierig. Aber nicht unlösbar. Wenn er, jetzt geht es um denjenigen, der diesen Traum hatte, der gezüchtigt worden ist, der vor der Sünde bewahrt werden soll, wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den tausend, der den Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so wird der sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hineinfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden, sein Fleisch wird frischer sein als die Jungeskraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihn gnädig annehmen. Und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird den Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich habe gesündigt und das Rechte verkehrt. Und er hat mir nicht vergolten, er hat meine Seele erlöst von dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Das ist ja herrlich, oder? Er redet von einem Mittler, er redet von Lösegeld, er redet davon, dass wenn derjenige, der dann seine Sünde erkennt und Gott um Gnade anfleht, Buße tut, er dann vor der Grube bewahrt wird und dann wird er singen und bekennen, ich war ein Sünder. Das klingt doch gut. Von was redet jetzt hier Elihu? Schaut mal, da steht, wenn er da einen Engel bei sich hat. Manche Übersetzungen schreiben schon mit Absicht sofort nicht Engel, sondern Gesandten. Denn dieses Angelos, dieses Wort, bedeutet Bote. Und das kann man natürlich auch so übersetzen, wenn er da einen Boten hat oder einen Gesandten hat. Man kann sogar sagen, Apostel hat. Ja, Jesus wird in dieser Weise auch oft als Apostel genannt. Unsere Seele, als Gesandter, von Gott zu uns Gesandter. Hier steht, wenn er da einen Engel hat. Und jetzt ist die Frage, redet Elihu jetzt von Jesus hier oder nicht? Redet jetzt Elihu, auf welcher Grundlage wir Buße tun sollen? Ist das jetzt hier Evangelium? Was sagt hier Elihu? Er sagt, wenn er da einen Engel hat. Und jetzt ist die Frage nochmal, redet er jetzt von einem Engel oder den Boten, Gesandten, bei sich hat einen Mittler, einen Fürsprecher? Das heißt, wenn der Leid erlebt, bei ihm, wo bei ihm, bei Gott, einen Vermittler hat, einen Fürsprecher, dann sagt Elihu, dann wird er sich für ihn verwenden. Dann denke ich, das ist doch Evangelium, oder? Das ist doch wie Jesus. Aber wer ist, von wem redet er? Schaut mal nochmal. Wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den tausend, der den Menschen seine Pflicht mitteilen soll, Seine Elberfelder Übersetzung hat, kann sogar in der Fußnote sehen, wie man diesen Satz auch übersetzen kann. Da heißt es, ich lese es euch vor, Fußnote 13, einen von den tausend, die den Menschen das für ihn Rechte mitteilen sollen. Ist nicht mehr Einzahl, sondern Mehrzahl. Um was geht's? Was sagt hier Elihu? Wenn einer leidet und von Gott dazu geführt wird, dass er Buße tun soll und er in Nacht in Träumen seine Ohren öffnet, damit er bereit ist für Gottes Botschaft, dann gibt es jemanden bei Gott, nämlich Engel, die als dienstbare Geister für die Menschen da sind, damit sie nicht verloren gehen. Kennen wir vom Hebräerbrief. Und er sagt, wenn es da einen gibt, der sich für ihn einbringt, und es ist einer von den tausend, denn es gibt viele davon. Und deswegen heißt es in der Fußnote, die den Menschen ihre Pflicht mitteilen sollen. Das heißt, wenn unter diesen tausend, die sich vor Gott für die Kinder verwenden, wenn einer sich dann über den erbarmt und zu Gott geht und sagt, Gott, nein, 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 du darfst nicht Hiob verwerfen. Wenn sich da ein Engel findet, der sich für dich einsetzt und sogar sagt, ich habe Lösegeld für ihn gefunden, dann wird es gut werden. Hier geht es nicht, dass Elihu sagt, es gibt einen, unter tausend gibt es nur einen. Das ist nicht, was er sagt, nach meinem Verständnis. Er sagt, es gibt tausend im Himmel, die sich für die verwenden. Und wenn sich von diesen tausend einer findet, der sich für Gott für dich verwendet, weil das hat auch Hiob immer gefragt, wo gibt es einen Mittler? Ist das zu kompliziert? Ob ihr mir folgen könnt. Und er stellt und sagt, dann wird es dir gut werden. Und wenn dieser eine Engel ein Lösegeld findet, dann wird dich Gott annehmen. Jetzt, wer ist der Mittler? Es gibt nur einen Mittler. Es gibt nur einen Mittler vor Gott, Christus Jesus. Kein Engel kann ein Mittler sein. Man kann, nach meinem Verständnis, man kann so nah bei der Wahrheit sein, man kann von einem Mittler reden, der sich vor Gott verwendet. Aber wenn man nicht Christus hat, der einzige wahre Mittler. Auch heute, wie viel reden von verschiedenen Mittlern, einer unter tausend, die sich für Menschen bei Gott verwenden. Sie vermögen nicht das zu tun, was nur Christus tun kann. Dann spricht er sogar von Lösegeld. Ich habe Lösegeld gefunden. Welches Lösegeld? Welches? Es gibt nur ein Lösegeld, das Blut Jesu Christi. Hat der Engel dieses Blut gefunden? Jetzt zeige ich euch, warum ich glaube, dass das jetzt nicht so messianisch ist, wie manche gerne hätten. Oh, wie gerne würde ich hier Jesus sehen. Wie gerne würde ich euch hier das Evangelium aus diesen Versen predigen. Über ein Mittler reden, über ein Lösegeld. Versteht ihr? Das sind meine Ringe. Ich würde so gerne hier sagen, guck mal, Jesus. Elihu hat Jesus gekannt, würde ich so gerne sagen. Aber schaut mal, was er dann sagt, Vers 29. Und mit diesen Versen wird so viel Missbrauch betrieben in der Seelsorge. Schaut mal, Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit den Mannen und seine Seele von der Grube zurückzuhalten, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Merke auf, Hiob, hör mir zu. Manche kommen zu mir in die Seelsorge und sagen, Willi, ich glaube, ich gehe verloren. Ich bin verloren. Für mich gibt es keine Chance. Sage ich, warum nicht? Ja, man hat mir gesagt, Gott redet zu mir nur ein oder zweimal und dann war es das. Wenn ich dann nicht Buße getan habe, dann habe ich keine Chance mehr. Und dann sage ich, ja, woher haben Sie das? Ja, es steht irgendwo in der Bibel. Man hat mir gesagt, es steht in der Bibel. Das ist eine begrenzte Sühne. Das heißt, wenn Gott mit mir redet und er redet mit mir ein, zwei, dreimal, aber dann ist vorbei. Wenn ich dann noch keine Buße getan habe, dann ist vorbei. Und wisst ihr, woher man das hat? Diese Stelle hier. Das ist die Stelle, das ist Hiob. Hiob 33, Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal, um den Menschen zu retten. Und dann sagen sie, und dann ist es vorbei. Was meint Elihu, wenn er sagt, siehe, das tut Gott alles, das alles tut Gott. Was alles? Das, was er gerade erklärt hat. Er sagt, Gott warnt den Menschen in Träumen, er warnt den Menschen durch Bedrängnisse, Engel verwenden sich für die Menschen, bei Gott und sagen, bitte, tu es nicht, wir haben doch Lösegeld gefunden, was auch immer sie gefunden haben. Und dann sagt er, das passiert alles wie oft. 2-3 Mal. Und dann war es das. Ist das das Evangelium? Wie oft wurde für uns Lösegeld dargebracht? Und für wie lange gilt dieses Lösegeld? 2-3 Mal? 1 Mal für immer. Ein Opfer dargebracht für immer. Wenn wir in Leiden sind, nehmen wir mal an, wenn wir das erleben und in Buße geführt werden, ist unsere Buße damit 2-3 Mal dann aufgeschöpft? Nein, ein für alle Mal. Und dann sagt der Vers 33, wenn aber nicht, ich muss komplett lesen, 31, merke auf, Hiob, höre mir zu, schweige und ich will reden. Wenn du Worte hast, erwidere mir, rede nur, dann wollte ich dir gern Recht geben. Wenn aber nicht, hör mir zu, schweige und ich werde dich Weisheit lehren. Komm, Hiob, sag was, aber sei still. Rede, aber lass mich erst mal reden. Du kannst nichts sagen, Hiob, du kannst dir nichts erwidern. Komm. Ich werde dich Weisheit lehren. Liebe Geschwister, diese Weisheit klingt so gut. So gut, dass wir, die wir eigentlich Christus kennen, die Texte lesen und denken, oh, da ist ja Evangelium, das ist so gut. Ist es das, was ist der Grund für das Leiden eines Typus auf Christus, das Leiden Hiobs, der von Gott als gerecht erklärt wurde? Hat Elihu mit dieser Antwort ihm die Frage beantwortet? Ist das vollkommene Weisheit? Ist es die Wahrheit, dass Hiob sagt, ach so, darum leide ich? Das Ziel von Elihus ist was? Hiob, du musst am Ende sagen, ich habe gesündigt und Gott hat Recht gehabt. Vers 27, er wird von den Menschen singen und sagen, ich habe gesündigt und das Rechte verkehrt und er hat mir nicht vergolten. Das ist, was beim Hiob am Ende rauskommen soll. Das ist, was Elihu ihm zeigen möchte. Hiob, bekenne deine Schuld. Ich muss nur mal sagen, in der Hoffnung, dass es irgendwie doch sackert und verständlich ist. Würden wir das in einem Evangelium lesen? Würden wir das lesen, als Jesus sagt, tut Buße und glaubt das in dem Evangelium? Würde Paulus zusprechen, lasst euch versöhnen mit Gott? Würde es uns Sündern gelten? Dann würde ich sagen, natürlich. Natürlich. Aber das beantwortet nicht die Frage, warum der gerechte Jesus leiden musste. Das beantwortet nicht die Frage, weil der gerechte Jesus hatte keine Schuld, hatte keine Sünde. Und versteht ihr, warum Hiob ist das bewusst? Er ist klar, der ist ein Sünder. Ihm ist klar, er kann vor Gott nicht dastehen. Ihm ist klar, er kann mit Gott nicht rechten. Das ist ihm, als Mensch Hiob ist klar. Und als Mensch Hiob versteht aber nicht, obwohl Gott ihn als ein Beispiel der Gerechtigkeit darstellt und trotzdem leiden lässt. Warum? Das kriegt er nicht in seine Birne. Das kriegt er nicht in seinen Verstand. Und alles, was alle ihm sagen, gibt keine Antwort darauf. Die verurteilen. Elihu, er sagt, ich werde nicht so reden wie deine 3 Freunde, liebe Geschwister. Und er tut es trotzdem. Er verurteilt ihn. Nur sagt er, dieses Reden und dein Leid ist nicht Gericht, dein Leid ist Bewahrung. Das ist der einzige Unterschied. Bewahrung, dass du nicht verloren gehst wegen deiner Sünde. Aber das ist nicht die Antwort. Das ist nicht die Antwort für Hiobs Leiden. Und ich werde euch zeigen in der 2., 3. und 4. Rede. Und dann, wenn wir zu der Rede Gottes kommen, warum muss Gott dann reden? Und er muss reden. Und auf was für eine interessante Art und Weise Gott Hiob eine Antwort gibt. Warum musst du leiden? Denn am Ende sagt Hiob, oh, jetzt habe ich erkannt. Ist doch spannend, was hat Gott gesagt, dass Hiob es geholfen hat, oder? Könnt ihr noch ein bisschen Geduld aufbringen? Ich bitte euch, die Woche über, lest diesen Abschnitt. Prüft das. Ich sage wirklich bewusst, prüft das, erweist euch als edel, ob es sich so verhehlt. Wenn der Geist Zeugnis gibt, nehmt an. Wenn nicht, verwerft es. Amen.